ARD.
Knapp ein Jahr nach der Tat. Freitag, 22. September 2023. Es ist 10.30 Uhr.
Schon so ein bisschen unruhig gehe ich an diesem Morgen aus meiner Wohnung. Heute ist kein normaler Arbeitstag für mich. Ich fahre zum ersten Mal in meinem Leben ins Gefängnis. Ich setze mich ins Auto und es geht los. Durch den Kreisel auf die B500, dann die erste Abfahrt nehmen auf die A5 nach Karlsruhe und dann später auf die A8 Richtung Stuttgart. Ich bin auf dem Weg nach Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg und will zum ersten Mal Menessa treffen. Sie hat endlich einem Interview zugestimmt. Das war gar nicht so einfach, aber nach wochenlangem Hin und Her hat es dann funktioniert. Auf der Fahrt frage ich mich, hat sie überhaupt Bock, mit mir zu reden? Wo werde ich sie genau treffen? Wie sieht's da aus? Und wird es schwer, was aus ihr rauszubekommen? Ich habe sie davor einmal im Landgericht gesehen, aber nicht mit ihr gesprochen. Um kurz vor eins komme ich dann an der JVA Schwäbisch Gmünd an. Das ist ein Gefängnis für Frauen. Schon angespannt war so das Gefühl, als ich da zu diesem Haupteingang gelaufen bin. Große Zeichen, ja, hier keine Handys, nichts fotografieren, nichts filmen. Große, schwere Türen. Also alles top abgesichert. Natürlich, ist ja auch ein Knast.
Guten Tag, Wurst mit SWR.
Ich kam da also rein. Ich musste mein Handy und meine Uhr abgeben. Das wurde weggeschlossen. Die Justizbeamten waren immer nur hinter Scheiben. Das war schon ein sonderbares Gefühl. Ich muss aber sagen, das ist eine wirklich schöne JVA da in Schwäbisch Gmünd. War früher wohl mal ein Kloster. Das sieht man auch noch. Zum Beispiel an den alten Gemäuern. Das wirkt eher wie Schloss Einstein aus dem Fernsehen. Ein Beamter führt mich dann durch die Gänge in einen Raum. Alles sehr alt. Der Holzfußboden knarzt. Da muss ich dann noch einen Moment warten und dann wird sie hereingeführt. Vor mir eine Frau, die, ich glaube, weiß, was sie will. Ich glaube, sie hat mich erstmal so ein bisschen gemustert und wollte auschecken, wer ist dieser Typ? Wie ist der so drauf? Wie rede ich mit dem? Wie finde ich den eigentlich? Und dann waren wir eingeschlossen in dieser Besucherzelle, sehr nah aufeinander irgendwie, 2x2 Meter, ein Tisch, 3 Stühle, das war's, wie man sich so eine Besucherzelle vorstellt. Nach so ein bisschen Smalltalk, also als wir dann miteinander warm geworden sind, erzählt sie mir ihre Geschichte. Über 2 Stunden reden wir miteinander. Und ein paar Monate später besuche ich sie nochmal zum Interview. Ich bin Jost Schmidt und das ist
Die Millionendieben, ein Podcast der ARD. Jede Folge kannst du in der ARD Audiothek hören und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Folge 6. Und jetzt?
Als ich dann allein mit Menessa in diesem Raum bin, will ich erst mal wissen, wie geht's ihr überhaupt?
Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Die Zeit vergeht hier wirklich schnell. Bin auch recht froh drüber. Ja, mit dem Arbeiten, wenn man nicht arbeitet, dann merkt man das schon, dass man im Knast ist, weil da vergeht die Zeit nicht so schnell.
Menessa hat so einen typischen Knastalltag. Alles ist da durchgetaktet. Morgens um 6:30 aufstehen und bis um 3 arbeiten.
Dann ist Postausgabe, da warten wir eben alle drauf.
Dann 1 Stunde Hofgang, alle 2 Tage duschen, findet Menessa zu selten. Abendessen und um 8:30 wird sie wieder in ihre Zelle gesperrt. Menessa teilt sie sich mit einer anderen Frau. Das ist jetzt also das neue Leben von Menessa. Erst war da ihr ganz normales Leben in Stuttgart mit viel Arbeiten, manchmal Party machen, viel Social Media. Dann ihr zweites Leben mit mehr als 1 Million in der Sporttasche auf der Flucht. Und jetzt ist da ihr drittes Leben. Hinter Gittern in einer JVA für Frauen.
Man vergisst manchmal auch, dass man tatsächlich im Knast ist, weil es uns, wir lachen viel, es ist wirklich selten. Uns hat, oder zu Weihnachten haben wir wirklich die komplette WB, also WB ist Wohnbereich, wir haben 8 WBs, dass der Beamten zu uns kam, wir haben es so schön angerichtet, der Tisch war voll, wir haben so viel gekocht und gebacken, also ich fast, weil die anderen können nicht so gut kochen. Und mit einer anderen habe ich die Konditorin, mit der habe ich auch gebacken, wir haben, also der Tisch war wirklich voll. Und wir haben auch schöne Karten geschrieben, haben sie auf jeden Teller hin, weißt du, Weihnachtskarten. Und dann kamen halt alle Beamten und haben gesagt, wow, wie toll, ihr seid die einzigste WB, wo komplett zusammensitzt. Ja, also es ist schon auszuhalten.
Klingt jetzt erstmal schön, dass Manessa da eine Gruppe gefunden hat, in der sie sich wohlfühlt. Aber sie erzählt mir auch von schwierigen Tagen und dass es auch mal Stress unter den Frauen gibt. Insgesamt wirkt Manessa aber gesettelt auf mich. So als ob ihr dieser geregelte Alltag nach der turbulenten Zeit gut tut. Als ob sie da irgendwie so ein bisschen zur Ruhe kommen kann.
Ja, klar fehlt dir die Freiheit und alles, aber mir geht's wirklich relativ gut hier.
Das ist schon eine heftige Aussage. Das war nämlich in den letzten Monaten nicht so. Da gab's auch ganz, ganz dunkle Phasen in Manessas Leben. Darüber denkt sie auch im Gefängnis immer wieder nach.
Ja klar bereue ich es, natürlich. Das war das Dümmste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ja, ich habe mein Leben kaputt gemacht. Komplett. Alles. Aber so dumm es auch jetzt klingt, wäre ich nicht in den Knast gekommen, hätte ich meinen Traummann nicht gefunden.
Hä? Ganz kurz, Traummann? Ich dachte, mit Robert wäre alles vorbei, der soll sie doch verarscht haben. Aber Manessa hat einen neuen. Einen Mann, der auch in einem Gefängnis sitzt und verurteilt wurde.
Ja, der hat mich im Fernsehen gesehen. Ja, wo sie mich gesucht haben, wo ich auf der Fahndungsliste war. Und dann hat er mitbekommen, dass ich in Schwäbisch Gmünd bin und da hat er mir einen Brief geschrieben. Und so haben wir halt angefangen zu schreiben und es hat sich halt zum was Ernsterem entwickelt, hätte ich eigentlich nie gedacht, aber ja.
Wie er heißt, das will sie mir nicht sagen. Eine Boulevardzeitung glaubt zu wissen, wer dieser Typ ist. Die Zeitung schreibt, dass dieser Mann mit 2 Komplizen einen Werttransporter überfallen haben soll. Dabei soll ein Wachmann schwer verletzt worden sein. Er soll noch bis mindestens 2026 im Gefängnis bleiben. Wir können nicht überprüfen, ob das wirklich Manessas neuer Freund ist. Sie erzählt uns, dass sie sich mit ihrem neuen Traummann schon verlobt hat. Sie will ihn sogar heiraten, hat ihn aber noch nie persönlich getroffen. Das ist bisher nur eine Brieffreundschaft. Manessa träumt von einer gemeinsamen Zukunft mit ihm. Und was andere darüber sagen, das juckt sie nicht.
Ja, entweder klappt es oder klappt nicht, aber ich finde, wir sind auf einem guten Weg und es passt alles. Warum sollte ich es nicht probieren? Mir ist eigentlich relativ egal, was die reden oder was über mich gesagt wird. Es interessiert mich null.
Mehr als 9 Monate nach der Tat. Montag, 17. Juli 2023. Es ist 9 Uhr morgens.
Am Landgericht in Stuttgart startet der Prozess gegen Manessa. Hier endet das, was in den letzten Monaten passiert ist. Der Diebstahl, die Flucht und die Festnahme. Für Manessa entscheidet sich, wie lange sie ins Gefängnis muss. Was ist die richtige Strafe für das, was sie getan hat?
Vor meiner Gerichtsverhandlung habe ich was zur Beruhigung gebraucht und zum Schlafen. Also ich war wirklich sehr, sehr aufgeregt. Ja, du weißt nicht, was du bekommst. Das ist ja das. Wie viel kriegst du? 4 Jahre? 5 Jahre? 3 Jahre? Vielleicht auch weniger, glaube ich nicht. Es war echt, echt.
5 Jahre. Das ist eine ewig lange Zeit. 5-mal Sommer verpassen. Das ist ein riesiges Stück vom Leben, das du einfach nicht mehr zurückbekommst. Und genau deswegen ist Manessa natürlich sehr angespannt. Aber sie hat Unterstützung von ihrem Anwalt, Markus Okolisan.
Und ich habe ihr von Anfang an gesagt, wenn du hier mit 3 Jahren rausläufst, hast du alles richtig gemacht. Weil du kannst mit so einer Strafe oder mit so einem Schadenssumme und mit so einem Vorgehen kannst du keine Bewährung kriegen.
Manessa wird in den Gerichtssaal geführt. Vorne über den Richtertischen hängt aus Metall das Wappen von Baden-Württemberg. Die drei Löwen. Überall im Saal stehen fest verbaute, massive Tische aus Holz. Manessa ist ziemlich nervös. Aber ihr Anwalt und sie haben eine Strategie.
Also mein Anwalt hat zu mir gesagt, dass ich alles wieder erzählen muss. Ich will nicht dein Ernst, sagt er, doch. Wozu habe ich dich, habe ich gesagt. Der Fall, aber es ist besser, dass sie sehen, wie du bist. Dass du dein Herz, dass sie sehen, dass du ein herzlicher Mensch bist und keine hier Gangsterbraut.
Außer Manessa und dem Anwalt sind im Saal noch eine Staatsanwältin, ein Anwalt der Geldtransportfirma, Zuschauer im Publikum, Journalisten und Justizbeamte. Fotografen machen Bilder.
Also, boah, es war echt, mein Herz hat gepocht, wo ich dann noch die Kameras gesehen habe. Und dann sagt die Beamtin zu mir, ja, rollt sie sich was vor das Gesicht? Ich sage, nee, warum? Jeder hat schon mein Gesicht gesehen und ich habe morgen ein Interview bei. Was macht das für einen Sinn? Gar keinen.
Die Fotografen machen Bilder, bis das Gericht reinkommt und der vorsitzende Richter sagt, so, das reicht jetzt, Kameras aus. Eine Beamtin nimmt Manessa die Handschellen ab. Ein paar Meter von Manessa entfernt sitzt das Gericht. Zwei Berufsrichter, zwei Schöffen. Dann geht's los.
Und das Schlimmste war für mich, meine persönlichen Daten vorzulesen. Ich habe so gestottert. Ich konnte keinen Satz richtig durchhaben. Ich bin mir natürlich meine Entschuldigung, aber ich brauche noch mal kurz eine Pause. Und es war echt schlimm.
Und dann erzählt Manessa alles nochmal aus ihrer Sicht. Wie sie die beiden Männer kennengelernt hat. Wie sie in Robert verschossen war. Wie sie sich auf den Diebstahl vorbereitet hat. Die Flucht und so weiter.
Und dann die Staatsanwältin, dass sie mir auf dumme Fragen gestellt hat. Da habe ich mich echt gezügelt, nichts zu sagen. Ob ich das nicht komisch fand, dass der 13-jährige Ingewald sich... Nein? Guckst du vielleicht Fernsehen, Heidi Klum und ihr Tom? Hallo? Also ehrlich.
Übrigens, die Staatsanwältin hier ist nicht Frau Stör, sondern eine Kollegin. Vor Gericht als Zeuge geladen ist auch Ulrich Meyer, der Kriminalhauptkommissar. Am Ende des Tages werden die Plädoyers gehalten. Also die Staatsanwältin und die Verteidigung bekräftigen nochmal ihre Positionen und beide fordern eine Strafe, die sie für angemessen halten.
Also ich bin in diesem Plädoyer bin ich tatsächlich Richtung Bewährungsstrafe gegangen, aber immer im Hinterkopf, dass es tatsächlich überhaupt keinen Sinn macht. Aber es ist natürlich schon so, wenn eine Staatsanwaltschaft 3 Jahre beantragt, dann geht man eben automatisch nochmal eins runter, ne? Aber das ist natürlich schon Ende der Fahnenstange gewesen, diese 3 Jahre. Das war mir von vornherein klar.
Dann zieht sich das Gericht zur Beratung zurück und verkündet danach das Urteil.
Im Namen des Volkes. In dem Strafverfahren gegen Manessa S. wegen Diebstahls hat das Landgericht Stuttgart für recht erkannt, die Angeklagte wird wegen Diebstahls zu der Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt.
Das Geld muss sie zurückzahlen. Allein die Zinsen dafür sind saftig. Statt eines sorgenfreien Lebens hat Manessa jetzt Schulden und muss ins Gefängnis. Staatsanwältin Stör sagt, diese Schulden werden ihre Zukunft mitbestimmen.
Alles, was sie auch nach ihrer Zeit in Haft jetzt an Vermögen anhäufen sollte, ist eigentlich gleich wieder weg. Also das wird sie ein Leben lang begleiten. Und auch wenn es darum geht, natürlich sich wieder für eine Arbeitsstelle zu bewerben und die dann ein Vorstrafenverzeichnis haben möchten, da taucht es natürlich auch auf. Jetzt war es natürlich durch die Öffentlichkeitsfahndung, ist ihr Gesicht vielleicht auch noch bekannter als das Gesicht anderer verurteilter Straftäter. Und das wird sicherlich auch noch nachwirken, wenn sie wieder aus Haft entlassen werden wird.
Also Manessa hat Schulden und sitzt im Gefängnis. Aber sie war vor und nach dem Diebstahl ja nicht allein. Sie sagt, Robert habe sie dazu überredet und der Ruhige habe die Tat und ihre Flucht mit vorbereitet. Die Ermittler Meyer und Engel wussten gar nichts von den beiden, bis Manessa ihnen alles erzählt hat. Seitdem läuft ein internationaler Haftbefehl gegen Robert und den Ruhigen. Und am Ende von der letzten Folge habe ich ja erzählt, dass die Polizei bald einen der beiden festnehmen wird. Darum geht's jetzt.
Montag, 13. März 2023. Knapp 5 Monate nach der Tat.
Es wird langsam Frühling in Stuttgart. Die alten Bäume im Schlossgarten bekommen Knospen und kleine grüne Blätter. Ulrich Meyer genießt gerade ein paar freie Tage zu Hause, so ein bisschen Balkonien, als er einen Anruf bekommt. Sein Kollege Antonio Engel sagt ihm, der Ruhige wurde festgenommen. Im Landkreis Calw, ungefähr 30 Kilometer entfernt von Stuttgart. Meyer fährt sofort los mit Blaulicht und Martinshorn.
Wir müssen dann bloß vor Ort kommen und haben dann mehr oder weniger das abgeklärt, weil er halt vom Sachverhalt die Kenntnis gehabt hat. Und dann gab es halt eine Art Durchsuchung, Folgemaßnahmen, die wo man dann halt treffen musste, koordinieren musste.
Der Ruhige landet in U-Haft und dann auch selbst vor Gericht in einem zweiten abgetrennten Verfahren. Dieses Mal kümmert sich Oberstaatsanwalt Schöllich um den Fall. Als wir ihn zum Interview treffen und mit ihm ins Studio laufen, zieht er sofort sein Handy raus und fotografiert alles. Im Gerichtssaal liest er die Anklage gegen den Ruhigen vor.
So ähnlich wie bei der verurteilten Haupttäterin hat man ihm schon die Untersuchungshaft angemerkt, oder meine ich, die angemerkt zu haben. Er hat schon gebrochen gewirkt ein Stück weit. Er war ja dann getrennt auch von seiner Familie eben. Und das hat man gemerkt. Und ich meine auch, sein Verteidiger hätte auch im Gericht gegenüber gesagt, dass er sehr nervös sei. Und auch das hat man gemerkt.
Bei dem Prozess ist auch Manessa dabei, aber dieses Mal nicht als Angeklagte, sondern als Zeugin. Und auch ich bin im Saal und schaue mir diesen Prozess an. Der Ruhige sitzt auf der Anklagebank und wartet, dass es losgeht. Dann wird Manessa reingeführt und würdigt ihn erstmal keines Blickes. Er schaut sie an. Das ist der Moment, wo sich Manessa und der Ruhige nach vielen Monaten das erste Mal wiedersehen. Nur ein paar Meter voneinander entfernt. Und das ist auch der Moment, dass ich sie zum allerersten Mal sehe. Während sie dem Richter zuhört, dreht sie sich nervös mit dem Stuhl hin und her. Dann erzählt sie die ganze Geschichte nochmal von vorne. Der Ruhige sagt die ganze Zeit nichts, aber schaut aufmerksam zu. In dem Prozess geht es vor allem darum, wie viel hat der Ruhige wirklich mitgeholfen? War er Mittäter oder doch nur ein Helfer? Und wo unterscheiden sich Manessas und seine Aussagen? Das Gericht stellt fest, beim ersten Kennenlernen in der Bar und den Treffen danach war er dabei. Aber hauptsächlich geredet haben soll Robert. Das Gericht nennt ihn den Wortführer. Der Ruhige soll bei den Gesprächen nicht so viel gesagt haben. Er legt dann im Prozess ein Teilgeständnis ab. Er gibt zu, dass er bei der Schleusung geholfen hat und dass er 50.000 Euro bekommen hat. Aber
nicht eingeräumt hat er, dass er eben auch dabei war, den Tatort auszukundschaften. Das hat er in Abrede gestellt. Die Hauptbeteiligte hat es aber so angegeben.
Mit Hauptbeteiligte meint Schöllich natürlich Manessa. Und das ist ein Punkt, wo sich unterscheidet, was sie und der Ruhige sagen. Das Gericht stellt im Urteil fest, doch er war dabei. Da sind die drei zusammen den zukünftigen Tatort abgelaufen, um zu schauen, wo hängen hier Überwachungskameras. Robert soll da mit Manessa und dem Hund Muffin als Pärchen getarnt vorgelaufen sein. Leicht versetzt ist dann der Ruhige hinterhergelaufen. Warum sind diese kleinen Mini-Fragen eigentlich so krass wichtig? Daran lässt sich überprüfen, wie viel der Ruhige wusste und wie sehr er involviert war. Wäre diese Tat auch ohne ihn möglich gewesen? So versucht das Gericht herauszufinden, in welchem Strafrahmen sie den Ruhigen einordnen müssen. Am 14. September 2023 wird das Urteil für den Ruhigen verkündet. Das Landgericht verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren, die aber zur Bewährung ausgesetzt wird. Genau wie Menessa hat er jetzt auch hohe Schulden.
Also ich muss ehrlich sagen, er hat mir schon leid getan. Weil ich weiß, wie es ist. Also ich war da, ich habe gedacht, ich pack das nicht. Aber ich habe halt zugunsten von ihm ausgesagt, wie das auch war. Er war halt wirklich auch, der hat sich auch verarschen lassen. Und mich hat es gefreut, dass er Bewährung gekriegt hat.
Fassen wir mal kurz zusammen. Also der Ruhige ist verurteilt, aber frei und hat Schulden. Menessa sitzt im Gefängnis und hat auch Schulden. Und Robert, der mutmaßliche Kopf, von dem fehlt, genauso wie von einem großen Teil der Beute, jede Spur. Worüber wir aber noch dringend reden müssen, stimmt das eigentlich alles, was Menessa vor Gericht und der Polizei erzählt hat? Das, was sie ja auch uns im Interview erzählt hat. Über diese Frage haben wir auch im Team oft geredet, sehr, sehr oft sogar. Was ist, wenn sie lügt? Wenn sie dieses Geld doch irgendwo versteckt hat? Wenn hinter all dem ein krasser Plan steckt, den wir nicht durchschauen? Darüber rede ich jetzt mit Kirsten aus unserem Rechercheteam. Was denkst du denn?
Ich würde sagen, bei dem, was Menessa so erzählt, da passt wirklich schon viel zusammen. Und für die Tat und wichtigsten Fakten haben wir ja schließlich auch noch andere Belege. Es gibt 2 Gerichtsurteile von den Prozessen gegen Menessa und den Ruhigen und die Aussagen stimmen da weitestgehend überein. So sehen das auch die Polizisten Meyer und Engel.
Wir haben wirklich diese Angabe nachvollziehen können oder viele Sachen halt belegen können, sodass man auch sagen kann, die hat er nicht gelogen. Das hat gestimmt, das hat gestimmt, das hat gestimmt, das hat gestimmt.
Und wir hatten ja bestimmte Erkenntnisse, von der sie nicht wusste, dass sie sie haben. Und wenn die uns das sagt, was wir schon wissen, dann ist das halt im Wahrheitsgehalt schon was wert.
Heißt, es ist alles easy, was Menessa sagt, stimmt? Es gibt ja sicherlich auch Sachen, die die Beamten nicht überprüfen konnten.
Da müssen wir halt Menessa glauben oder nicht. Das betrifft vor allem das, was sie von der Flucht erzählt und was sie über ihre Beziehung zu Robert sagt. Aber grundsätzlich ist ihre Version, denke ich, schon plausibel. Das sagt auch Oberstaatsanwalt Schöllig.
Details, Komplexität, überraschende Dinge, sowas sind für uns dann so Wahrheitskennzeichen, wo wir sagen, okay, sowas denkt sich niemand aus. Ja. Warum soll sie gerade so eine Flucht dann vorgeben, wenn sie es nicht so ereignet hat? Es gibt ja auch keinen Grund, warum sie sowas sich ausdenken soll. Das rückt sie jetzt nicht unbedingt in ein wesentlich positiveres Bild. Es bringt ihr jetzt nicht unbedingt was, hier nicht die Wahrheit zu sagen.
Ja gut, da ist was dran. Menessa hat sich selbst gestellt. Sie wusste, was in Deutschland auf sie zukommt. Untersuchungshaft, Gerichtsverhandlungen, wahrscheinlich auch Gefängnis. Was hätte es ihr da gebracht, dann eine falsche oder unwahre Geschichte zu erzählen?
Ja, das denke ich auch. Der Knackpunkt in der ganzen Geschichte ist auf jeden Fall ihre Beziehung zu Robert. Sie sagt ja, er soll sie ausgenutzt haben und dass sie die Tat aus Liebe und Verblendung begangen hat.
Wo wir zusammen waren, war ich blind, aber da im Nachhinein, ich hatte genug Zeit hier zu überlegen und da sind mir sehr, sehr viele Sachen aufgefallen, wie dass ich, er wollte nie Bilder mit mir machen, weil, nee, will er nicht, ist noch zu früh, denke ich mir, zu früh, okay, für was zu früh, aber jetzt habe ich so gedacht, wo ich mit ihm war, natürlich nicht. Oder ich sollte niemandem erzählen, dass wir uns kennengelernt haben und sollen wir jetzt mal langsam angehen. Das sind so Sachen, wo ich mir jetzt denke, hä? Wie dumm warst du bitte?
Also für Oberstaatsanwalt Schöllig ist das nachvollziehbar, auch wenn es die Tat in keiner Weise rechtfertigt.
Aber wenn man aus anderen Deliktsbereichen sieht, wie auch Geschädigte zum Teil ihren Verstand ausblenden, also Stichwort Love-Scamming, ja, aus Zuwendung und Liebe heraus dann eben da Dinge tun, die man eigentlich nicht nachvollziehen kann, die sie wahrscheinlich auch selber im Nachhinein gar nicht nachvollziehen konnte.
Aber Jost, tauschen wir beide doch mal kurz die Rollen, denn nach Wochen und Monaten der Recherche bleibt mir die Frau ehrlich gesagt ein Rätsel. Die Beschreibungen von ihren Freunden und Freundinnen gehen ja von sprunghaft bis lieb, oberflächlich bis super Kumpel, blöd bis super schlau. Du warst bei Manessa im Gefängnis, hast lange mit ihr gesprochen. Ja, was ist dein Eindruck?
Also sprunghaft ist sie vielleicht, ja. So habe ich sie auch wahrgenommen. Sie entscheidet vieles einfach so aus dem Bauch heraus. Nun haben manche Leute sie auf Social Media auch als blöd und blond dargestellt. Also blond ja, gefärbt, aber blöd nein. Vielleicht manchmal naiv und ich glaube, sie ist auch ein Mensch, der andere gut analysieren und einschätzen kann. Vielleicht nicht, wenn sie irgendwie gerade in einen Typen verschossen ist, aber sonst schon. Sie wirkt auch echt tough. Also eine Freundin von ihr hat zu uns gesagt, die hat mehr Eier in der Hose als viele Männer. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Und vor allem weiß sie, dass sie einen großen Fehler, also eine große Dummheit gemacht hat. Aber sie kann gut mit den Konsequenzen leben und jetzt dann daraus das Beste machen.
Du warst ja zweimal bei ihr im Gefängnis. Da war auch ein bisschen Zeit dazwischen. Hast du sie da unterschiedlich wahrgenommen? Gibt es sowas wie eine Manessa 1 und Manessa 2?
Beim ersten Mal hat sie sehr nachdenklich und vielleicht sogar so ein bisschen gebrochen, distanziert gewirkt. So wie die Polizisten Meyer und Engel sie ja auch bei der Festnahme beschrieben haben. Und beim zweiten Mal, da war sie deutlich lockerer. Also sie wirkte viel mehr angekommen im Gefängnis. Sie hat sich auch sehr gefreut, dass wir nochmal da waren.
Hast du sie eigentlich auch mal ganz direkt gefragt, ob das alles stimmt, was sie dir da erzählt?
Ja, das habe ich gemacht. Und sie sagt?
Natürlich sage ich dir die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit.
Naja, klar, was soll sie denn auch sonst sagen? Aber glaubst du ihr?
Ja, schwierige Frage. Also im Großen und Ganzen schon. Aber es gibt bestimmt auch ein paar Details, wo sie vielleicht übertrieben hat oder sich falsch erinnert. Da bleiben so ein paar Zweifel. Und es gibt auch manche Dinge, die sie gar nicht erzählt hat, weder uns noch der Polizei. Zum Beispiel, wer dieser Autohändler in Montenegro genau ist. Da sagt sie, der hat mit der Tat nichts zu tun und sie will ihn da nicht reinziehen. Ich habe auch ihren Anwalt gefragt, ob sie lügt.
Ja, ich lege für niemanden meine Hand ins Feuer. Ich halte nichts für ausgeschlossen. Also ich habe als Strafverteidiger neige ich dazu, meinen Mandanten zu glauben und kann auch nur mit dem Gesagten arbeiten. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Sonst hätte sie sich so nicht verhalten.
Das hier ist noch eine Notiz in meinem kleinen Notizbuch aus dem Gerichtssaal. Der Richter fragt Manessa: Wissen Sie, wo der Rest ist? Der große Teil des Geldes? Ich muss das fragen, sagt er. Und sie schüttelt den Kopf. Wenn wir das mal so überschlagen, also der Ruhige hat 50.000 Euro bekommen, Manessa 20.000, dann müssten noch 1.000.000 und 180.000 Euro übrig sein.
Wo das Geld ist, also das Geld ist bis er nicht auf, doch der Dritte fällt, dann geht er davon aus, dass er das Geld hat.
Das sagt Kriminalhauptkommissar Meyer. Und Manessa erzählt, das Geld sei bei Robert.
Ah, der ist nicht dumm, der ist schon ein schlaues Köpfchen. Der hat bestimmt das Geld gut investiert. In Häuser, in Wohnungen. Stimmt. Hat sich ein fettes Auto gekauft.
Aber wo ist Robert? Staatsanwältin Stör sagt dazu.
Ich denke, an der Stelle in Details können wir da natürlich nicht gehen, weil es sich ja noch um laufende Ermittlungen handelt. Aber ist es natürlich so, dass die Aktie jetzt nicht im Schrank liegt und nichts gemacht hat, sondern es wird nach wie vor ermittelt.
Es gibt da noch eine spannende Sache zu Robert. Jemand, der ihn gut kennt und unbedingt anonym bleiben will, erzählt uns, dass Robert 2 bis 3 Monate nach der Tat nochmal in Deutschland gewesen sein soll. Zumindest hat die Person das gehört. Und wir haben sogar Belege dafür gefunden.
Mitte Dezember 2022. Zu dem Zeitpunkt war Manessa schon in Montenegro. Und da hat Robert die Grenze von Serbien nach Kroatien überquert. Und zwar anscheinend mit genau dem Mercedes, mit dem er und Manessa auch aus Stuttgart geflohen sind. 5 Tage lang war er damit unterwegs, bevor er dann wieder zurück nach Serbien gefahren ist. Das registrieren die kroatischen Behörden in ihrem System. Und wahrscheinlich war er da sogar in Deutschland. Zumindest stand der Wagen in Heilbronn weniger als 1 Stunde nördlich von Stuttgart im Parkverbot. Da gab es einen Strafzettel. Wenn man mal so überlegt, wäre das schon sehr mutig und dreist von ihm gewesen. Er müsste sich ja sehr sicher gewesen sein, dass die Polizei ihn nicht sucht. Und es war ja tatsächlich auch so, dass die Polizei damals noch nichts von ihm gewusst hat. Wir hätten sehr gerne auch Roberts Version der Geschichte gehört und haben mehrmals und über verschiedene Wege versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Aber natürlich keine Antwort. Haben wir ehrlich gesagt auch mit gerechnet. Robert ist wahrscheinlich gerade in Serbien. Da kennt er sich gut aus, da kommt er her und da ist er wohl auch erstmal safe.
Gut, da kann sich ja ein Pass, gefälschten Pass holen, aber irgendwann macht er einen Fehler. Da bin ich mir sicher und ich hoffe es.
Das hoffen auch Meyer und Engel, die beiden Ermittler, dass sie ihn irgendwann festnehmen können.
Wenn sie ihn nicht gefunden haben, werde ich ihn suchen, ja. Weil ich mein Leben wegen ihm kaputt gemacht habe. Und das lasse ich nicht so. Und es ist jetzt nicht wert, also jetzt nicht zu sagen, jetzt gehe ich ihn suchen, aber ich werde auf jeden Fall mich schon umhören und gucken.
Was ein krasser, krasser Fall einfach. Was eine crazy Geschichte. Vom Diebstahl über die Flucht durch viele südosteuropäische Länder. Die Flucht von der Flucht nach Montenegro. Der Moment, als Manessa sich entscheidet, sich zu stellen. Der Flug zurück nach Stuttgart, die Festnahme, der Gerichtsprozess und die Haft. Das ist eine heftig lange Reise. Am Anfang war da der Traum von viel Geld und einem schönen Leben mit Robert. Der endet für Manessa im Gefängnis. Aber sie hat wieder einen Traum. Ihre neuen Typen heiraten. Dann soll alles gut werden. Vielleicht mit einer kleinen Familie. Aber erstmal sitzt sie noch in Haft und muss zusammen mit dem Ruhigen das gestohlene Geld zurückzahlen. Mit Zinsen. Und Robert, der mutmaßlich dritte Beteiligte, ist auf der Flucht. Der hat es bis heute so schlau angestellt, nicht gefasst zu werden. Wie bitter, oder? Wie bitter für Manessa und den Ruhigen, die ja wortwörtlich dafür zahlen müssen. Am liebsten würde ich jetzt sagen, mehr in Folge 7. Aber der Podcast ist zu Ende. Wer weiß, vielleicht gibt's irgendwann noch eine Fortsetzung.
Die Millionendieben. Eine ARD-Podcast-Serie, produziert von Das Ding vom SWR. Folge 6. Und jetzt? Host: Jost Schmidt. Redaktion: Farah Losch, Joschka Moravec, Wiener Nuljen und Kirsten Tromnau. Komposition und Sounddesign: Benjamin Hien und Santiago Jaramillo. Dramaturgischer Support: Jakob Baumer und Laura Kschikala. Produktionsassistentin: Surya Maric. Technik: Jean-Pierre Massabo und Claudia Obrecht. Sprecherinnen und Sprecher: Lydia Wagner und Lena Thiemann.
Wenn du noch nicht genug von True Crime hast, dann habe ich noch einen Tipp, und zwar den Podcast 5 Minuten vor dem Tod, den ich zusammen mit meiner Kollegin Luisa mache.
In diesem Podcast fragen wir uns, was 5 Minuten vor dem Tod passiert ist und was danach. Wir begeben uns auf Spurensuche und zeichnen anhand echter Gerichtsurteile den Verlauf von Mordprozessen nach.
Unterstützt werden wir da von SWR-Reporterin Elena, die uns dieses komplizierte Rechts- und Justizsystem in Deutschland so erklärt, dass wir alle das verstehen.
Es sind aber auch immer mal wieder andere Gäste aus der Kriminalbranche dabei, zum Beispiel Kriminaltechnikerinnen, Polizisten oder auch Anwältinnen. Die erzählen uns von ihrer Arbeit und echten Ermittlungen.
Neue Folgen gibt es jeden zweiten Mittwoch. Einfach nach 5 Minuten vor dem Tod Podcast suchen.